SR Info. Bilanz am Abend.
Die Rückkehr der Wehrpflicht, allerdings anders als wir sie kennen. Was sich Bundesverteidigungsminister Pistorius genau vorstellt, das beschäftigt uns gleich. Außerdem schauen wir auf die Ankündigung von Strafzöllen auf chinesische E-Autos und auf die Probleme mit bezahlbarem Wohnraum im Saarland. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Abend. Kriegstüchtig soll die Bundeswehr wieder werden. Das ist ja einer der Begriffe, mit denen Verteidigungsminister Boris Pistorius sein Image als Mann klarer Worte pflegt und gleichzeitig Teile der Ampel und der eigenen SPD in Schnappatmung versetzt. Auf dem Weg zurück zur Kriegstüchtigkeit muss Pistorius einige Probleme lösen. Vom Material bis zum Personal. Beides fehlt der Bundeswehr. Und so hat der Verteidigungsminister schon eine Weile wieder ein Auge auf die seit 13 Jahren ausgesetzte Wehrpflicht geworfen. Auch das nicht zwingend zur Freude seiner eigenen Partei. Heute hat der Minister nun sein Modell für den künftigen Wehrdienst bei der Bundeswehr vorgestellt. Zunächst im Verteidigungsausschuss und dann vor der Presse. Andreas Reuter.
Boris Pistorius sprach von einem Modell neuer Wehrdienst und stellte gleich mal eines klar.
Wir wollen nicht zurück, und das war nie Gegenstand der Überlegungen, zu der alten Wehrpflicht, mehrere hunderttausend Männer jedes Jahr zu mustern und dann einzuziehen. Das war nie der Plan, weil es schlicht nicht mehr den Gegebenheiten entspricht, die wir heute haben.
Denn so viele Kasernen und Ausbilder gibt es gar nicht mehr und auch nicht die Möglichkeit, einen ganzen Jahrgang von 18-Jährigen zu mustern. Das sind pro Jahr rund 400.000 Männer. Ja, eine neue Verpflichtung soll es für sie geben, so stellt sich das der Verteidigungsminister vor. Aber erstmal nur, dass sie alle online einen Fragebogen ausfüllen müssen. Mit Fragen zu ihren Fähigkeiten und Interessen und ob sie sich im Prinzip vorstellen können, überhaupt zur Bundeswehr zu gehen.
Wir gehen davon aus, dass von diesen 400.000 rund ein Viertel bei den Männern jetzt ankreuzen werden, dass sie Interesse haben. Und dann sind wir genau an dem Punkt, an dem das Kind dann seinen Namen kriegt. Wir sehen dann damit einen Auswahlwehrdienst vor. Es sollen diejenigen für den Wehrdienst ausgewählt werden, die am fittesten, am geeignetsten und am motiviertesten sind.
Nur vielversprechende Kandidaten sollen dann zu einer Musterung eingeladen werden. Und wer schon im Fragebogen angekreuzt hat, dass er sich einen Dienst bei der Truppe vorstellen kann, der werde sich dieser Musterung dann schon nicht entziehen, erwartet Pistorius. Zu wenig verbindlich findet das Florian Hahn, Wehrexperte von der Union. Pistorius habe mal einen Pflichtdienst angekündigt. Nun bleibe nur ein verbesserter Freiwilligendienst übrig. Er bewertet den Pistorius-Plan so.
Zu wenig und zu wenig ambitioniert. Ich glaube, der Minister weiß das, aber Bundeskanzler und Ampel lassen ihn sozusagen nicht die Dinge tun, die er eigentlich tun muss, damit Deutschland tatsächlich verteidigungsfähig wird.
Auch Koalitionspartner FDP hätte da vermutlich nicht so leicht mitgemacht. Ihr Wehrexperte Alexander Müller sagte heute,
wenn es an eine Wehrpflicht-Leit geht, dass man Menschen nach irgendwelchen Kriterien auswählt und verpflichtet, einen Wehrdienst zu machen, wird es mit den Freien Demokraten schwierig.
Genau das aber kritisiert Rüdiger Lukassen von der AfD.
Ohne eine Verpflichtung geht es nicht. Und das muss klar ausgesprochen werden. Und das kann Herr Pistorius nicht aussprechen, weil er bei seiner eigenen Partei und Fraktion dort auf Widerstand stößt.
Ob er nun eine echte Dienstverpflichtung gewollt hätte oder nicht, Boris Pistorius selbst gab sich heute zuversichtlich. Mit seinem jetzigen Konzept werde man die fehlenden Soldaten schon finden.
Ich komme immer wieder zurück auf die Kapazitäten, über die wir reden. 5.000 und in den Folgejahren langsam aufwachsend. Wir gehen davon aus, dass wir sie mühelos in den ersten Jahren alle mal durch freiwillig Interessierte werden füllen können.
Sagt Bundesverteidigungsminister Pistorius. Eine Art Wehrpflicht very light soll nun also helfen, die Personalprobleme der Bundeswehr zu beheben. Dazu der Kommentar von Tim Aßmann aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
Er hätte es robuster gewollt. Boris Pistorius wollte mehr Verpflichtendes im neuen Wehrdienstmodell.
wollte mehr Planbarkeit für die Truppe und weniger Abhängigkeit davon, wie viele Freiwillige sich finden lassen. Doch das war politisch nicht machbar. Der Bundesverteidigungsminister musste einsehen, dass er dafür in der Ampel im Allgemeinen und in seiner eigenen Partei, der SPD, sowie dem Kanzleramt im Besonderen, keine Mehrheiten bekommt. Die einzige Pflicht, die sich nun im Wehrdienstkonzept findet, ist also die, dass junge Männer den Fragebogen, den sie mit 18 bekommen, ausfüllen und dass sie zur Musterung gehen müssen, wenn sie eingeladen werden. Mehr Pflicht, so sagt es Boris Pistorius nun, sei auch gar nicht nötig. Er ist sich sicher, mit seinem Modell genügend Freiwillige zu finden. Wird sich das Rekrutierungsproblem der Bundeswehr so lösen lassen? Das muss bezweifelt werden. Anders als es der Bundeskanzler vor ein paar Wochen darstellte, ist das Problem nicht überschaubar. Denn es geht nicht darum, die Lücke von 20.000 Soldatinnen und Soldaten zu füllen, wenn die Truppe in den nächsten Jahren von 180.000 auf rund 200.000 Männer und Frauen anwachsen soll. Schon um den jetzigen Personalbestand zu halten, braucht die Bundeswehr ein verlässliches Rekrutierungsinstrument. Außerdem soll mittel- bis langfristig auch die Zahl der Reservisten stark steigen. Die Bundeswehr braucht qualifizierte Zeit- und Berufssoldaten. Über den Wehrdienst hofft man, mehr Interessenten für eine längere oder sogar dauerhafte Verpflichtung zu gewinnen. Lässt sich das mit einem Wehrdienstmodell erfüllen, das vor allem auf Freiwilligkeit setzt? Wenn sich am Ende nicht genügend Freiwillige finden, muss dann doch verpflichtet werden? Wie lässt sich das mit der Wehrgerechtigkeit vereinbaren und braucht es dann nicht auch die Möglichkeit der Verweigerung und damit verbunden einen Ersatzdienst? Was Boris Pistorius nun vorgelegt hat, gibt darauf kaum Antworten und wirkt wie eine Blaupause. Im Entwurf für die nötigen Gesetzesänderungen wird das Bundesverteidigungsministerium konkreter werden müssen. Die ersten Reaktionen aus dem Verteidigungsausschuss des Bundestages machen klar, ein Selbstläufer wird der Entwurf nicht werden. In allen drei Ampelfraktionen gibt es Zweifel und Skepsis. Dennoch ist es richtig, dass Boris Pistorius eine neue Grundlage für die Bundeswehrrekrutierung anstrebt. Mit der bisherigen Praxis sind die Personalsorgen der deutschen Streitkräfte nicht zu lösen. Außerdem erhält das Ministerium über die Fragebögen wichtige Daten, die sogenannte Wehrerfassung, die bisher völlig fehlt. Die nun vorgestellten Pläne sollten allerdings nur der Anfang für die Konzeption eines neuen Wehrdienstes sein. Gut möglich, dass doch wieder eine allgemeine Dienstpflicht in größerem Ausmaß nötig ist. Soll sie zeitgemäß sein, wird sie Männer und Frauen umfassen müssen. Dafür müsste das Grundgesetz geändert werden. Die Politik muss diese Aufgaben annehmen, und zwar unabhängig von den aktuellen Plänen des Verteidigungsministers und voraussichtlich auch weit über die Amtszeit dieser Bundesregierung hinaus.
Die Meinung von Tim Aßmann. Die Wehrdienstpläne des Bundesverteidigungsministers sind natürlich auch ein Teil der Zeitenwende, ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Die hat in der vergangenen Nacht einen schweren russischen Luftangriff auf die Hauptstadt Kiew abgewehrt. Laut Ukraine setzte die russische Armee Marschflugkörper, Raketen und Drohnen ein. Alle seien abgeschossen worden. Und während der Krieg weiter in vollem Gange ist, ist in Berlin heute die Ukraine-Wiederaufbaukonferenz zu Ende gegangen. Im Rahmen dieser Konferenz wurden unter anderem Vereinbarungen unterzeichnet, um die Privatwirtschaft zu animieren, in der Ukraine zu investieren. Aus Berlin, Gabor Hallas.
Die Stimmung ist besser als die Lage. Lachen vielleicht auch etwas zum Trotz. Svenja Schulze und Vitali Klitschko, der Bürgermeister von Kiew, machen Fotos. Sie wirken vertraut und herzlich, aber dann wird es ernst.
It's not a secret. Right now it's very much difficult time in our history.
Kein Geheimnis, wie schwierig die Lage ist, meint Klitschko. Und dieser Krieg dauert nun fast 2,5 Jahre. Es ist kein Ende abzusehen und trotzdem findet in Berlin eine Wiederaufbaukonferenz statt. Warum jetzt? Immer wieder sei sie das gefragt worden, erzählt die deutsche Entwicklungsministerin. Aber nie von Ukrainern, so sagt es Svenja Schulze. Denn die wüssten die Antwort.
They have no choice.
Die haben keine Wahl. Die können nicht warten, bis Russland die Angriffe stoppt. Die brauchen ein Dach über dem Kopf, Wärme, Wasser, Krankenhäuser.
Und natürlich braucht die Ukraine auch Geld. Darum geht es aber nicht an erster Stelle in Berlin, denn es ist keine Geberkonferenz. Hier soll Raum sein, um sich zu vernetzen und zu reden. Es geht vor allem darum, wie die zerstörten Kraftwerke aufgebaut werden können, wie es gelingt, dass es die Menschen im Winter warm haben.
The recovery requires roof-builders.
Für den Wiederaufbau braucht es Dachdecker, Heizungstechniker, Elektriker, Ingenieure, Architekten. Und in Fachkräfte zu investieren, zahlt sich aus.
Ist ein Investment, that pays off.
Svenja Schulze denkt an kleine und mittlere Unternehmen in der Ukraine, die sollen beraten werden. Es soll finanziell geholfen werden, wenn sie vom Krieg betroffen sind. Insgesamt wurden 7 Milliarden Euro für laufende und neue Programme zugesagt. Das Geld kommt aus EU-Töpfen, aber auch aus Krediten. Die stellvertretende Ministerpräsidentin der Ukraine, Julia Sviridenko, freut sich über solche Ergebnisse, denn die Ukraine habe keine Zeit.
Jede Bombe tötet nicht nur Menschen, zerstört nicht nur ihre Häuser. Sie zerstört auch unsere gemeinsame Vision eines modernen Staates, einer modernen Wirtschaft.
Tausende Teilnehmer waren nach Berlin gekommen, auch der ukrainische Präsident Zelensky. Für seine Sicherheit mussten große Teile der Stadt lahmgelegt werden.
Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Volodymyr.
Kanzler und Präsident, beide duzen sich, aber wieder ist die Stimmung besser als die Lage. Als der ukrainische Präsident im Bundestag spricht, fehlen das Bündnis Sarah Wagenknecht und fast die komplette AfD. Darauf angesprochen, sagt die deutsche Entwicklungsministerin, eine Mehrheit stünde hinter den Hilfen für die Ukraine.
Okay, wir haben auch in Deutschland viele Probleme. Aber die Menschen sehen noch immer, dass Krieg ist, dass Menschen von zu Hause fliehen müssen, dass sie unsere Solidarität und Hilfe brauchen.
Hilfe über Städtepartnerschaften, 200 davon gibt es zwischen Deutschland und der Ukraine. Leipzig ist schon lange die Partnerstadt von Kiew. Oberbürgermeister Burkhard Jung sagt, diese Zusammenarbeit sei besonders wertvoll.
Am Ende gelingt ein Wiederaufbau nur von unten, nur über die Städte, die Gemeinden. Da passiert Realpolitik, nämlich die Versorgung der Menschen mit dem Lebensnotwendigsten. Kindertagesstätten, Schulen, Straßen, Brücken, Sport, Kultur.
Es war eine Konferenz, die Mut machen sollte. Die Lage an der Front in der Ukraine kann sie nicht verändern. Ein Ende des Krieges ist nicht in Sicht, doch der Wiederaufbau soll nicht warten.
Sie hören die SR-Info-Bilanz am Abend. Europäische Strafzölle gegen chinesische E-Autos. Eine entsprechende Ankündigung ist lange erwartet worden. Jetzt ist sie da. Und gleich berichten wir darüber. Jetzt haben wir erstmal die Meldungen für Sie mit Susi Welter.
Die Apothekerkammer des Saarlandes lehnt die Reformideen des Bundesgesundheitsministeriums für die Notversorgung ab. Der Präsident der Apothekerkammer Saar teilte mit, das Ministerium wolle, dass Apotheken in neuen Notfallzentren Arzneimittelabgabestellen einrichten können. Diese sollen zusätzlich zu der bisherigen Versorgung durch die Apotheken im Nacht- und Notdienst entstehen. Die Apothekerkammer kritisiert, dass auf diese Weise unnötige Doppelstrukturen entstehen. Die Patienten wollten gerade in Notfällen eine klare und verlässliche Versorgung. Außerdem befürchtet die Apothekerkammer Gefahren für die Qualität, da die geplanten Abgabestellen nur ein beschränktes Sortiment an Medikamenten bereithalten sollen. Das Bundeskabinett hat ein Gesetz gegen sogenannte Scheinvaterschaften beschlossen. Es soll zunehmenden Sozialmissbrauch verhindern, wenn etwa deutsche Männer Kinder anerkennen, obwohl sie nicht die Väter sind, teilweise gegen Geld. Nach dem Entwurf sollen die Ausländerbehörden künftig mehr kontrollieren. Stellt sich dann heraus, dass falsche Angaben zur Vaterschaft gemacht wurden, drohen Geld- und Haftstrafen. Nicht-eheliche Kinder, die von Männern mit deutschem Pass anerkannt werden, erhalten automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft. Mutter und Geschwister kommen in den Genuss des Aufenthaltsrechts und haben Anspruch auf Sozialleistungen. Den Deutschen droht ab kommenden Jahr die nächste Erhöhung des Briefportos. Die Bundesnetzagentur hat nach eigenen Angaben erste Schritte für die von der Deutschen Post verlangte Anpassung eingeleitet. So seien etwa Daten der Post angefordert worden. Aktuell kostet der Standardbrief 85 Cent, und zwar seit Anfang 2022. Die Post wollte bereits zum Januar dieses Jahres die Portopreise erneut anheben, war aber von der Bundesnetzagentur abgewiesen worden.
China pumpt umgerechnet Milliarden Dollar in heimische E-Autobauer und in viele andere Branchen. Das ist nicht fair und verzerrt den internationalen Wettbewerb. Deshalb sind Strafzölle zum Schutz der heimischen Wirtschaft nötig und gerechtfertigt. Das ist in etwa die Argumentationslinie, der US-Präsident Joe Biden gefolgt ist. Er hat deshalb im Mai Einfuhrzölle von satten 100% verhängt. Die Elektroautos aus China also glatt doppelt so teuer gemacht. In der EU ist lange erwartet worden, dass die Europäische Kommission diesem Beispiel folgt, wenn auch nicht in der Höhe der Zölle. Heute kam die Ankündigung aus Brüssel und was sie genau beinhaltet, berichtet Jakob Mayer.
Brüssel hat Peking schon vor einem guten halben Jahr gewarnt. Jetzt macht die EU-Kommission ernst. Spätestens Anfang kommenden Monats könnten auf chinesische Elektroautos bei der Einfuhr in die EU hohe Strafzölle fällig werden, je nach Hersteller zwischen 17% und 38%. Konkret werden Fahrzeuge der Marke BYD dann mit 17,4% besteuert, Geely mit 20%, SAIC mit 38,1%. Für andere chinesische Autobauer sind 21% vorgesehen, beziehungsweise ebenfalls 38,1, wenn sie bei der laufenden EU-Untersuchung nicht mitgearbeitet haben. Bisher liegt der Satz bei 10%. Die EU-Kommission wirft China vor, durch massive staatliche Subventionen den Wettbewerb zu verzerren. Kommissionsvizepräsident Margarete Skinas: Die chinesische Produktion profitiert von unfairer Unterstützung und das könnte Herstellern von batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen in der EU wirtschaftlich schaden. Die EU will mit ihren Maßnahmen zielgerichteter vorgehen als die US-Regierung, die vor 4 Wochen Importzölle für Elektrofahrzeuge aus China auf 100% angehoben hat. Dagegen zielen die EU-Zölle nach Angaben von Kommissionschefin Ursula von der Leyen darauf ab, entstandene Nachteile auszugleichen. Die USA haben pauschale Zölle auf viele Produkte erhoben. Wir haben eine Untersuchung gemäß den Regeln der Welthandelsorganisation eingeleitet. Sollte die bestätigen, was ich erwarte, nämlich dass es solche Subventionen gibt, dann garantiere ich, dass die Höhe der von uns erhobenen Zölle dem Ausmaß des Schadens entspricht. Also viel gezielter, viel maßgeschneiderter. Das ist unser Ansatz. Europaabgeordnete von Unionsparteien und Grünen haben Brüssels Ankündigung als starkes Signal gegen unfairen Wettbewerb begrüßt. Der Verband der deutschen Automobilindustrie sieht EU-Strafzölle dagegen kritisch, wie Sprecherin Eva Siegfried betont.
Grundsätzlich gilt, dass jede protektionistische Maßnahme dazu zählen, zusätzliche Zölle genauso wie Subventionen freien Handel einschränken und das Risiko von Handelskonflikten bergen, die sich letztlich zum Nachteil aller Seiten auswirken.
Deutsche Autobauer sind stark vom Absatz in China abhängig. Außerdem produzieren viele von ihnen im Premium-Segment und müssen die chinesische Konkurrenz weniger fürchten als etwa französische Hersteller. Aus deutscher Sicht bringen EU-Strafzölle deshalb wenig Nutzen, aber möglicherweise viel Ärger, wenn chinesische Gegenmaßnahmen den Umsatz schmälern. Aber die Kommission will nur dann von Strafzöllen absehen, wenn die chinesische Seite schnell einlenkt. Und danach sieht es nicht aus. Das Außenministerium in Peking erklärte, alle Maßnahmen in Erwägung zu ziehen, um entschieden die eigenen Interessen zu verteidigen. Nach Angaben der Organisation Transport and Environment wurde im vergangenen Jahr fast ein Fünftel der in Europa verkauften Elektrofahrzeuge in China hergestellt. Dieser Anteil könnte im laufenden Jahr auf ein Viertel wachsen. Das umfasst auch in der Volksrepublik produzierte Autos nicht chinesischer Hersteller. Der Marktanteil rein chinesischer Marken in Europa dürfte demnach 2024 auf 11% steigen. Laut dem Kieler Institut für Weltwirtschaft bekommen Konzerne in China fast 9-mal mehr staatliche Unterstützung als vergleichbare Unternehmen in Europa und den USA. Mit Abstand größter Empfänger ist demnach der E-Auto-Hersteller BYD.
Strafzölle auf chinesische E-Autos. Wir haben es schon gehört, den Chefs deutscher Autobauer wie Volkswagen oder Daimler treten da Schweißperlen auf die Stirn. Denn die haben teils chinesische Miteigentümer und sind wirtschaftlich vom chinesischen Markt abhängig. Sebastian Schreiber mit weiteren Details.
Für die deutschen Autobauer steht viel auf dem Spiel. In keinem anderen Land der Welt verkauft etwa Volkswagen so viele Autos wie in China. Zuletzt waren es im Jahr mehr als 3 Millionen. Auch für BMW und Mercedes geht es um hunderttausende Fahrzeuge, die sie jedes Jahr in der Volksrepublik ausliefern. Dazu Frank Schwope, Dozent für Automobilwirtschaft an der Fachhochschule des Mittelstandes Hannover.
Ja, Strafzölle sind natürlich kein Spaß für die deutsche Autoindustrie. Gerade die deutschen Autobauer Volkswagen, Mercedes, BMW und Porsche sind stark abhängig vom chinesischen Markt. Und für die ist es eine Katastrophe, weil die chinesische Regierung sicherlich Gegenmaßnahmen ergreifen wird.
Können deutsche Autobauer mögliche Verluste in China ausgleichen, wenn sie dafür nun in Europa mehr Autos verkaufen? Frank Schwope ist skeptisch.
Das hat sicherlich den Effekt, dass der eine oder andere kein chinesisches Auto in Europa kauft, sondern dann doch ein deutsches oder ein europäisches. Aber das kann niemals die Effekte in China aufholen.
Die Befürchtung zeigt sich auch an der Börse. Die Aktien von Volkswagen, BMW BMW, Mercedes und Porsche haben infolge der Meldungen aus Brüssel deutlich verloren. Von höheren Zöllen profitieren könnten dagegen Marken aus Südeuropa. Für die Konkurrenz aus Frankreich von Peugeot, Renault oder Citroën oder Fiat aus Italien sei der chinesische Markt weitaus weniger wichtig, so Autoanalyst Frank Schwope.
Die Franzosen haben, wenn 20, 30, 40.000 Autos in den letzten Jahren in China verkauft. Fiat kurioserweise hat weniger Autos in China verkauft als Ferrari.
Die Spirale aus Zöllen und Gegenzöllen könnte nun also erst so richtig in Gang kommen und sich möglicherweise auch auf andere Branchen ausweiten. Wie können sich europäische Hersteller in dieser Lage aufstellen? Dazu Robert Halver, Kapitalmarktstratege der Baader Bank.
Der Königsweg ist natürlich deutsche Produkte, europäische Produkte. Die müssen von der Innovation her so toll sein, die müssen technisch so versiert sein, dass sie weltweit so oder so gekauft werden. Das heißt, man muss an den Produkten auch arbeiten, das ist sehr wichtig.
Produkte mit hoher Qualität aber haben ihren Preis und so werden den Streit um Einfuhrzölle auf Elektroautos vor allem auch die Kunden zu spüren bekommen, so Frank Schwope von der Fachhochschule des Mittelstandes Hannover.
Fahrzeuge werden natürlich teurer, gerade im Kleinwagensegment, wo von chinesischer Seite ja einiges zu erwarten ist oder in der Kompaktwagenklasse. Das ist natürlich für die Verbraucher eine Katastrophe, wenn sie plötzlich 2.000, 3.000, 4.000 Euro mehr bezahlen sollen für ein Auto, das sie heute noch zu deutlich günstigeren Konditionen bekommen.
Die Folgen des Zollstreits sind gegenwärtig schwer absehbar. Klar aber ist, die Leidtragenden sind nicht zwangsweise nur die Hersteller, sondern auch die Verbraucher.
Sebastian Schreiber. Mit wenig Geld wird es schwer auf dem Wohnungsmarkt. Das ist auch im Saarland so. Das will die Landesregierung ändern und heute hat der Landtag ein Gesetz zur Wohnraumförderung beschlossen. Ziel ist es, bis 2027 5.000 neue Sozialwohnungen bauen zu lassen. Jannik Böffel aus unserer SR-Landespolitik-Redaktion hat heute die Debatte im Landtag verfolgt und wir haben ihn gefragt, worum es in diesem Gesetz ganz genau geht.
Im Kern geht es in diesem Gesetz darum, die Förderrichtlinien noch mal klarer zu machen. Also welche Wohnungen für welche Menschen gefördert werden. Da wurde auch der Empfängerkreis noch mal präzisiert und erweitert. Es wurden Einkommensgrenzen festgelegt und der Empfängerkreis reicht jetzt beispielsweise von Alleinerziehenden über Wohnungslose bis zu jungen Familien. Für die können geförderte Wohnungen gebaut werden. So soll dann im Kern schneller klar sein, wie die Förderung besser genutzt werden kann. Denn das war eigentlich eins der Kernprobleme der vergangenen Jahre. Ja, es hätte auch mehr Geld nicht geschadet, aber selbst das bestehende Geld vom Bund wurde im Saarland nicht genutzt. Und da geht es um wirklich viel Geld. Jedes Jahr eine zweistellige Summe. Und das soll jetzt durch dieses neue Gesetz anders werden.
Ja, also die Fördermittel sollen auch in Wohnungen umgesetzt werden. Wir haben Jannik Böffel auch gefragt, ob man erwarten kann, dass dieses Gesetz nun ganz schnell Entspannung auf dem Wohnungsmarkt bringen wird mit den angepeilten 5.000 neuen Sozialwohnungen bis 2027.
Ehrlich gesagt, nein. Das Ziel wurde jetzt auch in der Debatte heute, wie schon ein paar andere der Landesregierung, nach unten korrigiert. Denn wir reden von 5.000 Wohnungen in 3 Jahren. Das funktioniert nie im Leben. Jetzt heißt es auch bei der SPD, so viele wie möglich, das Ganze versehen mit der Hoffnung, dass man den Bau der 5.000 vielleicht bis 2027 zumindest begonnen hat. Aber ich glaube, auch das ist eher ein frommer Wunsch. Mittlerweile gibt es zwar schon wieder etwas Bau und Bauplanung im Land für Sozialwohnungen, aber da reden wir im Moment von etwas mehr als 250 Wohnungen. Also nur ein winziger Teil. Und dann muss man auch ehrlicherweise sagen, das hat ja auch das Bündnis bezahlbarer Wohnraum gesagt, mit 5.000 sind wir immer noch weit weg von den erforderlichen 13.000.
Und das gerade erwähnte Bündnis bezahlbarer Wohnraum Saar hat heute parallel zur Landtagsdebatte einen 10-Punkte-Plan vorgestellt und nicht nur den Wunsch nach 13.000 Sozialwohnungen geäußert, sondern im Grunde einen Neustart in der saarländischen Wohnungspolitik gefordert. Für Wolfgang Lerch vom Sozialverband VdK ist das Wohnraumförderungsgesetz, das jetzt beschlossen wurde, aber trotzdem schon mal ein Anfang.
Wir haben jetzt 735 und das sind 5.000 schon mal ein großer Schritt. Das ist zu begrüßen und versuchen wir erst dieses Ziel mal zu erreichen. Diese 13.000 wäre die Zahl, wenn wir den Bundesdurchschnitt erreichen wollen. Aber ich denke, bei allen Ansprüchen, die wir als Verbände gegenüber der Regierung haben, wir sollten auch einen realistischen Blick haben. Und 5.000 ist schon mal, wenn das geschafft wird, da wären wir im ersten Schritt schon mal zufrieden. Die 13.000 fordern wir danach.
Ja, doch selbst die dürften womöglich nicht ausreichen. Stichwort Arbeitskräfte, die fehlen im Saarland. Und um alle Arbeitsplätze langfristig zu besetzen, braucht es etwa 12.000 Personen pro Jahr, die ins Saarland kommen, und das bis zum Jahr 2050. Aktuell, so schätzt das Bündnis, sind es nur etwa 2.500 bis 5.000 jährlich. Doch wo sollen diese vielen Menschen unterkommen, die dann hier arbeiten sollen? Dazu Matthias Günther, der Leiter des Pestel-Instituts, das sich seit Jahren mit der Wohnraumproblematik befasst.
Am ganz normalen Wohnungsmarkt kommen die unter und müssen sich dann natürlich zu den Mietpreisen am Markt, müssen sie sich eine Wohnung suchen. Und das führt im Saarland dazu, dass wir eine Belastung haben vom Nettoeinkommen von fast 40%, was die Miete anbelangt, bei vielen Haushaltseinkommen. Und da müssen wir auf jeden Fall auch entgegensteuern. Das ist also weit über dem Bundesdurchschnitt, wo etwa ein Drittel des Einkommens für Mieten aufgewendet wird.
Bezahlbarer Wohnraum im Saarland wird uns also als Thema erhalten bleiben. Ganz schön was los war heute in Saarlouis im Nachgang zur Kommunalwahl vom Sonntag. Die Stadt Saarlouis hat die Stadtrats- und die Oberbürgermeisterwahlen nämlich neu auszählen lassen. Hintergrund waren gemeldete Unregelmäßigkeiten bei der Briefwahlauszählung. Am Ende der ganzen Aktion, bei der man zwischenzeitlich heute mal einige Stimmzettel suchen musste, sind beide Wahlen nun im Ergebnis bestätigt worden, denn die Abweichungen waren nur minimal. Stefanie Balle berichtet.
SPD-Kandidat Florian Schäfer und CDU-Kandidat Marc Speicher gehen am 23. Juni in die Stichwahl zum Oberbürgermeister von Saarlouis. Das Nachzählen der Wahlzettel heute hat für beide ein leichtes Plus an Zustimmung gebracht, die Reihenfolge aber nicht verändert. Gleiches gilt für die nochmalige Auszählung der Wahlzettel für den Stadtrat. Auch hier hat sich das Ergebnis von Sonntag bestätigt. Die Grünen hatten gehofft, dass sich möglicherweise noch eine bislang ungezählte Wählerstimme zu ihren Gunsten findet, denn dann hätten sie einen Sitz im Stadtrat dazu bekommen. Der Stadtrat der Freien Wähler, Locuzio, allerdings will die Wahl anfechten. Es habe zu viele Ungereimtheiten gegeben. Wahlzettel seien zwischenzeitlich verschwunden gewesen und dann doch nochmal aufgetaucht. Das rieche nach Manipulation. Diesen Vorwurf wies Oberbürgermeister Demmer empört zurück. Alles in allem habe die Nachzählung gezeigt, dass die Wahlen ordentlich verlaufen seien.
Und dennoch Ärger im Nachgang der Kommunalwahl in Saarlouis. Stefanie Baller hat berichtet. Die Zeiten, in denen wegen Corona reihenweise Familienfeste ausgefallen sind und ständig Leute bei der Arbeit gefehlt haben, sind vorbei. Nun sind es aber andere Lungeninfektionskrankheiten, die fröhliche Urständ feiern, vor allem bei Kindern, zum Beispiel der Keuchhusten. Im Saarland sind die Fälle dieses Jahr im Vergleich zu den Vorjahren stark angestiegen. Lea Kielneger hat sich schlau gemacht, wie gefährlich die Krankheit ist und wie man sich schützen kann.
Das Gemeine am Keuchhusten, er kommt erstmal wie eine ganz normale Erkältung mit Schnupfen und Husten daher. Erst nach 2 bis 4 Wochen treten Symptome auf, an denen man eine Keuchhusteninfektion erkennen kann, sagt der Kinderarzt Benedikt Brixius aus Homburg.
Also es ist ein sehr schneller hintereinander abfolgende Hustenstöße, wo am Ende ein tiefes Einatmen erfolgt. Jetzt muss man nur dazu sagen, als Kinderarzt muss ich das wirklich betonen, im Säuglingsalter haben diese Kinder oft überhaupt keinen typischen Husten. Die fallen dann aber manchmal durch echte Atempausen auf, was natürlich dann auch gefährlich ist.
Also, Säuglinge sind besonders gefährdet, daneben aber auch Senioren. Bei ihnen führt der Keuchhusten zwar nicht zu Atemaussetzern, aber die heftigen Hustenanfälle über Stunden und Tage hinweg sind für den Körper extrem anstrengend. Dadurch werden Infizierte auch anfälliger für zusätzliche Infekte. Das Gute ist, gegen Keuchhusten kann man sich impfen lassen. Brixius empfiehlt das für alle Altersgruppen. Auch Erwachsene sollten die Impfung alle 10 Jahre auffrischen.
Eine Besonderheit ist bei den Schwangeren, die sollten sich im letzten 3 Monaten einmal gegen Keuchhusten impfen lassen, egal wann die vorher geimpft wurden. Weil das Geniale ist, die Mutter überträgt dann die schützenden Antikörper auf das Ungeborene. Und das Ungeborene ist dann die ersten Wochen durch die Mutter mitgeschützt. Denn wir bauen ja als Kinderärzte erst nach und nach den Impfschutz auf. Deswegen ist diese Impfung bei den Schwangeren für die dann Neugeborenen super wichtig.
Schutzangebote sind also da. Gesundheitsminister Magnus Jung ruft angesichts der steigenden Fallzahlen aber nochmals nachdrücklich dazu auf, sie auch zu nutzen.
Keuchhusten ist eine schwere Erkrankung, die auch zu sehr, sehr schweren Verläufen führen kann. Und deshalb ist die Impfung der beste Schutz, den man wählen kann. Leider lassen sich hier zu wenige Menschen im Saarland impfen. Und wir appellieren dringend, insbesondere an die Eltern von kleinen Kindern, die Impfangebote wahrzunehmen.
Im Saarland wurden dieses Jahr bereits 69 Fälle von Keuchhusten gemeldet. Das sind jetzt schon mehr als im gesamten letzten Jahr. Das ist noch kein Grund zur Panik, aber sicherlich ein Grund, mal wieder den Impfpass rauszuholen und dem Immunsystem gegebenenfalls ein Update zu verpassen.
Ein Beitrag von Lea Kielneger. Fehlt uns noch der Blick auf das Wetter im Saarland. Am Abend gibt's meist noch etwas Sonne mit ein paar Quellwolken. Vor allem im Hochwald und an der Mosel kann es auch mal einen Schauer geben. In der Nacht wird es dann oft klar und trocken bei Tiefsttemperaturen von 7 bis 3 Grad. Morgen, am Donnerstag, längerer Sonnenschein, dazu einige Quellwolken, aber trocken bei 18 bis 22 Grad maximal. Am Freitag dann mehr Wolken als Sonne und immer wieder Schauer bei Höchstwerten von 17 bis 21 Grad. Und das war's von der SR Info Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Haben Sie jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss.